Pause. Vielen Dank für dieses Lied. Wir werden ihm gegenüberstehen. Wir werden Jesus Christus, wir werden Gott selbst gegenüberstehen. Was wir hier schon haben, ist schon ein Beginn, ein Vorgeschmack, wenn man das so will. Ja, entweder in so einer Lobpreiszeit oder auch, wenn wir uns mit Gott zurückziehen und in seinem Wort lesen. Und die Bibel, das ist ja schon ein ganz schön dickes Buch. Ja, um da einmal durchzulesen, da braucht man schon eine ganze Weile und auch Durchhaltevermögen, bis man das dann wirklich von vorn bis hinten mal durchgelesen hat. Und da werden viele Dinge berichtet, die auch ganz wichtig sind, auch für uns heute, auch wenn das schon vor langer, langer Zeit geschrieben wurde. Und was ich auch immer ganz faszinierend finde, dass da so viele Leute genannt werden, ganz viele Personen, die darin aufgeführt werden, hier in der Bibel. Und da gibt es einige, von denen lesen wir eine ganze Menge. Da sind dann so Leute wie Abraham oder wie Mose oder auch David oder später auch von Paulus. Und andere werden dann wiederum nur ganz selten erwähnt. Manchmal nur ein einziges Mal, manchmal wird ihr Name nur in einem sogenannten Ahnenregister aufgezählt, wo es dann einfach heißt, der stammte von dem ab und der von dem und der von dem und dann geht das schier endlos weiter. Und man erfährt gar nichts zu diesen einzelnen Personen. Und einige sind vielleicht auch nur da für eine bestimmte Situation, für eine bestimmte Zeit, für einen bestimmten Abschnitt und tauchen später dann auch nie wieder auf. Ich beschäftige mich gerne mit Personen, mache das auch gerne, dass ich immer wieder mal mir eine Person näher anschaue, um einfach zu sehen, wer ist das? Warum steht diese Person in der Bibel? Ist das nötig, dass von ihr berichtet wird? Oder spielt das in dem ganzen Zusammenhang eigentlich doch nicht so eine ganz große Rolle? Und auch natürlich, was kann ich davon lernen? Ist diese Person mir ein Vorbild für mein Leben heute? Das kann sowohl im negativen als auch im positiven Sinn sein. Und ich war gerade dabei, jetzt vor kurzem, und habe in dem zweiten Buch Mose gelesen, also noch ziemlich am Anfang der Bibel, ne? Exodus, Auszug, der Auszug aus Ägypten. Und wenn man dort hineingeht in das zweite Buch Mose, dann fängt das ja schon echt spannend an. Weil dann leben das, ja, die Nachkommen von Jakob, die leben schon einige Jahre, einige Jahrhunderte schon in diesem Land Ägypten. Sie sind zu einem Volk herangewachsen, so stark, dass die Ägypter sogar Angst vor ihnen bekommen. Und der Pharao befiehlt, dass die männlichen Babys alle umgebracht werden sollen. Und dann lesen wir diese wunderbare Geschichte, wie der kleine Mose beschützt und bewahrt, versteckt wird von seiner Mutter und ausgerechnet von der Prinzessin, von der Pharaonentochter gefunden wird. Sie nimmt die dann zu sich und er wird groß, aber er hält es dann irgendwann nicht aus, läuft davon. Und dann lesen wir von seiner Berufung, weil Gott ihn dazu ausgewählt hatte, dass er das Volk Israel aus Ägypten befreien sollte. Dann lesen wir davon, wie er dann zu dem Pharao geht, dann lesen wir von den 10 Plagen, dann lesen wir von dem Auszug aus Ägypten, dann lesen wir von dieser Sache, dass sie durch das Rote Meer, aber trockenen Fußes gegangen sind, und bis sie das ganze Volk dann an den Berg Horeb kommt und dort bekommt Mose die 10 Gebote, die Gott persönlich auf 2 Steintafeln eingemeißelt hat. Und die 10 Gebote. Und wenn du das alles gelesen hast, dann bist du bei der Hälfte von 2. Buch Mose. Und wie geht es dann weiter? Es gab die 10 Gebote und jetzt kommen noch mehr Gebote. Und es kommen noch mehr Gebote. Und dann kommt eine Anweisung, wie das sogenannte Offenbarungszelt oder uns ist das wahrscheinlich geläufiger unter dem Begriff Stiftshütte gebaut werden soll. Und da wird alles beschrieben, alles, was dazugehört, wie die Zeltplanen aussehen sollen, was für Vorhänge man da gebrauchen soll, wie die Bretter zugeschnitten werden sollen, Riegel, um die miteinander zu verbinden, wie dann auch die ganze Ausstattung, also das Mobiliar, wenn man so will, darin auch aussehen soll. Da wird ein bestimmter Tisch, ein bestimmter Leuchter, da wird ein Altar und dann wird dann noch ein Altar und du liest und liest und liest und boah, da fallen dir irgendwann die Augen zu. Das ist dann so detailliert und ist dann echt ermüdend, sich das alles vorzustellen. Weil, ja, so ähnlich wie bei Jonas, ne, also dann kommt nicht sofort eine Blaupause oder ein 3D-Programm, was sich da öffnet. Ah, so sieht der Leuchter aus, wenn ich das gelesen habe. Sondern, okay, ich lese das und ja. Ne. Aber Gott wollte von Mose, dem er das alles so mitgeteilt hat, dass er das baut. Und er hat ihm das auch gezeigt, wie das aussehen soll. Wie immer das ausgesehen hat, dann doch eine Blaupause vielleicht, ja, oder eine 3D-Grafik, keine Ahnung, wie er das dann gemacht hat. Aber er hat ihm das gezeigt, wie das aussehen soll. Aber war Mose wirklich der Richtige dafür? Er war zwar an dem Pharaonenhof und hat da sicherlich eine gute akademische Ausbildung bekommen, vielleicht auch in Architektur, die haben ja die berühmten Pyramiden und sonstige viele Tempel und was nicht alles gebaut, aber die letzten Jahre vor diesem Ereignis, die letzten Jahrzehnte wahrscheinlich, ist er in der Wüste Schafhirte gewesen. Aber Gott lässt den Mose jetzt auch nicht allein dann damit, sondern er gibt ihm jemanden zur Seite. Und da können wir mal die Präsentation anmachen, Lukas, auch schon mal weiterschalten. Und zwar dieser Bezalel. Ja, wir würden vielleicht zuerst lesen Bezalel, aber wir haben uns im Vorfeld des Gottesdienstes tatsächlich auf die Aussprache geeinigt. Ne, wir finden, dass das Bezalel ein bisschen sanfter, ein bisschen leichter so auch von den Lippen geht, um das dann auszusprechen. Und Mose kannte diesen Mann wahrscheinlich gar nicht. Dieses ganze Volk, das wurde auch mal gezählt, alle die Männer, die im wehrfähigen Alter sind, die wurden da gezählt, über 600.000 Männer plus Familien dann natürlich, also das Volk war noch bestimmt dreimal so groß. Und Mose kannte diesen Mann wahrscheinlich gar nicht. Ne? Wie denn auch, ja, bei 600.000 Männern. Aber Bezalel sollte dieses Offenbarungszelt oder die Stiftshütte bauen mit allem, was dazugehört. Und da gehen wir einmal in den Bibeltext rein, bitte einmal weiterschalten, in 2. Mose, 2. Mose Kapitel 31, die Verse 1 bis 6. 2. Mose 31, die Verse 1 bis 6, wo Gott dann zu Mose spricht und er sagt ihm dann: Siehe, ich habe Bezalel mit Namen berufen, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs, vom Stamm Juda. Und ich habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit Geschicklichkeit für jede Arbeit, um Kunstwerke zu ersinnen und sie auszuführen in Gold und in Silber und in Erz. Und um Edelsteine zum Besatz zu bearbeiten und um Holz zu schnitzen, so dass er Kunstwerke aller Art ausführen kann. Und siehe, ich habe ihm Oholiab, nochmal so ein toller Name, ne? Also wenn wir uns Bezalel merken können nach dem Gottesdienst, ist schon mal alles gut, dann wisst ihr, worum es gegangen ist in der Predigt. Und ich habe ihm Oholiab beigegeben, den Sohn Ahisamachs vom Stamm Dan, und habe allen Künstlern die Weisheit ins Herz gegeben, dass sie alles, was ich dir geboten habe, ausführen können, ausführen sollen. Und ein paar Kapitel später, wo Mose dann den Ältesten berichtet, hier, da ist jemand, den Gott da für diese Aufgabe ausgesucht hat. Und dann sagt er dort noch einmal eine Ergänzung dazu, aber auch die Gabe, andere zu unterweisen, hat er, Gott, ihm, Bezalel, verliehen, ihm und Oholiab, die Gabe, andere zu unterweisen. Bezalel soll das umsetzen, was Gott Mose gezeigt hat. Und der Bezalel, der kommt nur hier in 2. Mose vor. Das war gar nicht verwunderlich, so eine Rückfrage, ja, Bezalel, wer war das denn überhaupt? Man liest ganz schnell drüber hinweg und nach 2. Mose kommen ja nochmal über 60 weitere biblische Bücher, wo man vielleicht noch interessantere Dinge findet als den Bau der Stiftshütte. Aber dieser Bezalel, der war eben dort gerade an dieser Stelle. Und von ihm wird eigentlich auch nur hier in Kapitel 31, diesen Abschnitt, den wir jetzt eben miteinander gelesen haben, berichtet und noch ein paar Kapitel später von Kapitel 35 bis 38, wo er das dann tatsächlich umsetzt, was er machen soll. Wo er dann eben mit den anderen zusammen die Stiftshütte und die ganzen Geräte baut. Und später kommt er nur noch zweimal vor. Einmal wird er genannt in einem Ahnenregister, hatte ich vorhin ja schon mal gesagt, ne? Leute, die nur, also vielleicht sogar überhaupt nur einmal auftauchen und der stammte von dem und da taucht Bezalel da irgendwo auf in diesem ganzen Register. Und ein zweites Mal in 2. Chronik, da wird er noch einmal erwähnt und zwar als derjenige, der den Altar gebaut hatte. Den Altar, den der König Salomo dann in den Tempel stellen wollte, den er vorhatte zu bauen. Und sonst wird nichts von diesem Mann berichtet. Aber als ich jetzt von ihm gelesen habe, da sind mir 5 Dinge aufgefallen. 5 Dinge von ihm, die wir uns miteinander betrachten wollen Und wie wir dann eben auch sehen werden, dass die alle irgendwo auch unterschiedlich lang sind, auch unterschiedlich intensiv werden. Wir werden die so und so betrachten, aber wir werden dann auch merken, dass sie alle irgendwo zusammengehören, dass sie auch miteinander verzahnt und miteinander verwoben sind und quasi auch so ein bisschen voneinander abhängig sind. Und das Erste haben wir eben schon gesehen, jetzt kannst du weiterklicken, Lukas. Ich, Gott, habe Bezalel mit Namen berufen. Ich habe ihn mit seinem Namen berufen. Unser Name, der wird uns ja eigentlich von unseren Eltern gegeben. Wir suchen ihn uns nicht selbst aus. Wahrscheinlich könnte ich zwar zum Einwohnermeldeamt gehen und sagen, nee, ich will jetzt nicht mehr Heinz heißen, ich will jetzt Peter heißen oder keine Ahnung. Ja, würde mich was kosten, aber würde wahrscheinlich irgendwie möglich sein. Aber das bin dann ja nicht mehr ich irgendwo. Und die Namen, die werden dann auch vergeben nach ganz unterschiedlichen Kriterien. Die einen sagen sich, ah, der gefällt mir, oh, den habe ich da letztens mal gehört. Oder mein Kind soll nicht heißen wie alle anderen Kevins neben ihm. Oder was jetzt auch gerade Mode ist oder Noah oder was so gerade dran ist. Und man dann schon immer die Epoche einteilen kann, wann diese Leute geboren wurden. Oder mein Name das soll eine Bedeutung haben. Das soll dann nicht sowas einfach nur... Ne? Sondern der soll etwas aussagen. Oder das soll auch schön klingen dann mit meinem Familiennamen. Ne? Ich wünsche mir ja immer noch einen Enkel, der dann Quirin Quiring heißt. Und der hätte sogar einen biblischen Namen. Unser Name gibt uns auch eine Identität. Ja, und wir können, wenn uns jemand fragt, wer bist du denn überhaupt, wie heißt du, könnten wir auch sagen, ich heiße Heinz, aber ich habe mir mittlerweile angewöhnt, ich sage, ich bin Heinz. Merkt ihr den Unterschied? Ich heiße Heinz, ja okay, dann ist das halt eine Bezeichnung, die mir irgendjemand gegeben hat, nicht irgendjemand, meine Eltern, ja, aber ich bin Heinz, dann bin ich das, und dann gibt mir das Identität. Dann stehe ich auch dazu, auch zu dem Namen, ob er mir nun gefällt oder nicht, ist ja dann auch nicht das Wichtigste. Dann. Aber ich bin das. Das ist meine Identität, auch mit meinem Namen verbunden. Und Gott meinte auch einen ganz bestimmten Mann, den er dort dann namentlich berufen hat. Er nennt sogar dann ein paar Vorfahren von ihm oder auch den Volksstamm, sodass ganz klar ist, wer ist damit gemeint. Eine Verwechslung ist ausgeschlossen. Und wenn uns jemand mit Namen anspricht, dann merken wir auch, das macht etwas mit uns. Vor allem, du triffst irgendjemanden, lernst ihn da kennen bei irgendeiner Gelegenheit, vielleicht beim Sola-Aufbau oder Abbau und nächstes Jahr triffst du ihn wieder und der weiß noch, wie du heißt. Das ist doch gut, oder? Oder wenn ich mich da erinnern kann, wie der andere dann heißt und den mit Namen ansprechen kann, das drückt eine gewisse Wertschätzung aus, wenn wir jemanden mit Namen ansprechen. Oder vielleicht auch am Telefon, wenn da jemand anruft und dann versuche ich schon zu hören, wer meldet sich denn da? Wie ist dann der Name? Ja, vielen Dank, Frau Müller, Herr Schröder oder wie die dann immer heißen und kann die dann ganz anders ansprechen. Und das macht dann schon etwas dann auch mit einem und drückt dann eben eine gewisse Wertschätzung aus. Und wir haben das auch in der Bibel immer wieder mal, dass dann Menschen namentlich von Gott angesprochen werden. Bitte einmal weiterschalten. Der erste ist dann hier Mose. Ja, von dem hatten wir ja eben schon. Wir befinden uns ja auch im zweiten Buch Mose. Er wurde von Gott, als er als Schafhirte dort tätig war, angesprochen. Mose, Mose, zieh deine Schuhe aus, denn das Land, auf dem du stehst, ist heilig. Und dann beruft Gott Mose für diesen Dienst, für diese Aufgabe, das Volk Israel aus Ägypten zu führen. Bitte noch einmal weiter. Der kleine Samuel, der schon als Kind zum Priester gebracht wird, weil seine Mutter ihm Gott gegenüber das so versprochen hatte. Und mitten in der Nacht, dann ruft auf einmal jemand, Samuel! Und Samuel, weißt du jetzt gar nicht, was ist denn da los? Und er fragt den Priester und der hat ihn nicht gerufen. Ein zweites Mal das Gleiche und ein drittes Mal. Und dann versteht der Priester Eli, das ist Gott, der dich ruft. Samuel, ich habe dir was zu sagen. Noch später in der Bibel, bitte noch einmal weiter, ist es der Pharisäer Saul, der sich so ärgert über diese neue Lehre, die sich da wie in Windeseile verbreitet. Und er verfolgt diese Jesus-Nachfolger und bekämpft diese Lehre, die sich da ausgebreitet haben. Und während er auf einer Dienstreise ist, so können wir das echt sagen, auf dem Weg nach Damaskus, um auch dort Jesus-Nachfolger zu bedrängen und zu bedrücken, da erscheint ihm auf einmal ein ganz hellstrahlendes Licht und dann kommt die Stimme von Jesus, dem Sohn Gottes selber, Saul. Saul, warum verfolgst du mich? Und es kommt zu einer Umkehr im Leben dieses Sauls, der sich später dann Paulus nennt und der dann so einen großartigen Dienst machte, durch den sich das Christentum ganz weit verbreitet hat. Und was ich auch ganz wunderbar finde, ist eine Aussage, die Gott seinem Volk Israel gegenüber macht. Und zwar im Propheten Jesaja in Kapitel 43, Vers 1b. Israel, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Stellt euch jetzt einmal vor, euer Name stände da. Kai Christopher, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wie klingt das? Gut, ja. Annemarie, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und stellt euch vor, Gott selbst sagt das zu euch. Wie klingt das? Ja, ich würde es am liebsten zu jedem Einzelnen von euch sprechen, weil das rührt unser Herz an. Ich kriege Gänsehaut hier vorne. Das klingt so wertschätzend, das klingt ja richtig zärtlich. Wir fühlen uns von Gott direkt in den Arm genommen, uns wie ein kleines Kind auf seinen Schoß gesetzt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Fürchte dich nicht. Du brauchst keine Angst zu haben. Zurück zu Bezaleel. Gott hat ihn namentlich berufen zu einem ganz konkreten Dienst, den niemand anders besser ausführen konnte als er selbst. Und da müssen wir uns auch fragen, hat Gott mich auch bei meinem Namen gerufen? Hat er dich bei deinem Namen gerufen? Hat er dich vielleicht auch sogar berufen? Vielleicht war das eine leise Stimme in deinem Inneren. Und du merkst aber, nein, das ist nicht mein Gedanke, sondern das ist etwas, was von woanders kommt, wo Gott zu mir spricht. Vielleicht ist es auch ein biblisches Wort. Du hast in deiner Bibel gelesen, so wie du es jeden Tag tust, und hast eine Frage, die dich beschäftigt, stehst vor einer Entscheidung, die du treffen musst, und du betest darum, dass Gott dir eine Antwort gibt, und dann liest du etwas und unvermittelt merkst du auf einmal, das ist es. Das passt genau auf meine Situation. Das ist genau für mich geschrieben. Obwohl du erst 2000 Jahre später lebst, als das geschrieben wurde, oder vielleicht noch länger. Vielleicht ist es auch in deinem Traum gewesen, mitten in der Nacht. In dieser Woche habe ich einen ehemaligen Kollegen getroffen und wir haben uns ausgetauscht und er hat mit seiner Frau beschlossen, dass er so auf Gott vertraut, dass er bei der Arbeit, wo er auch nicht mehr glücklich ist und wo er sich auch nicht mehr am richtigen Platz hat, gekündigt hat und zum Jahresende ausscheiden wird. Ja und, neuer Job? Nein, wir vertrauen auf Gott. Und er hat Gott um eine Bestätigung gebeten und hatte einen Traum. Nicht so direkt, dass er ihm da irgendwie was gesagt hätte, aber wo er erkennen konnte, ja, das ist nochmal eine Bestätigung von Gott, dass ich tatsächlich so gehe und dass ich ihm vertrauen kann, auch so etwas zu machen und so einen schwierigen Weg zu gehen. Oder vielleicht ist es auch jemand anders, der dich angesprochen hat, der zu dir gekommen ist und einfach gesagt hatte, Lara, willst du nicht mitsingen im Singeteam? Ja, vielleicht ist es deine Cousine Laura gewesen, die dich angesprochen hat, keine Ahnung. Ja, oder wie das, sich das immer ergeben hat. Vielleicht habe ich da einen Treffer gelandet, die kriegen sich nicht mehr ein vor Lachen hier. Und einfach gefragt hat, ja Mensch, ich könnte mir das gut vorstellen, dass du das machen kannst. Ja. Und so wissen wir nicht, wie sich das bei Bezaleel zugetragen hat. Das wird uns da nicht beschrieben, wie Gott ihn angesprochen hat, wie Gott ihn namentlich berufen hat für diesen Dienst. Aber diese Beispiele, die wir hier ja auch haben, die zeigen dann, dass Gott da schon sehr kreativ sein kann. Ja? Ob das ein brennender Busch ist, wo die Blätter immer noch grün bleiben, ob das in einem Traum ist, ob das in einer grellen, hellen Lichterscheinung ist, wie ja Paulus dann erschienen ist. Also Gott hat da ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und da wollen wir ihn nicht einschränken. Übrigens, hat dich Gott namentlich berufen? Wenn ja, bist du ihm gehorsam? Der Name Bezalel hat übrigens eine Bedeutung. Da bitte noch einmal weiterschalten. Und zwar heißt er nämlich im Schatten Gottes. Ja, Schatten könnte ja positiv und negativ sein, aber denken wir mal, die sind damals in der Wüste gewesen. Die Sonne brennt heiß und du bist froh um jeden Fitzel Schatten, den du hast. Und deswegen da sicherlich im Sinne dann auch davon, dass du geschützt wirst von Gott. Du bist im Schutz Gottes, im Schatten Gottes, nichts Negatives, sondern nicht Dunkelheit, sondern du bist von Gott geschützt. Wenn Gott jemand ruft, dann stattet er ihn auch mit dem nötigen Handwerkszeug aus. Und damit kommen wir dann jetzt zu den Punkten 2 und 3. Und der zweite Punkt ist, ich, Gott wiederum, der hier spricht, habe ihn, Bezalel, mit dem Geist Gottes erfüllt. Aha, okay, gut. Und da lesen wir vielleicht auch schon wieder so drüber, weil wir aus unserer heutigen Perspektive da drauf schauen. Aber wir müssen eins bedenken, dass es im Alten Testament noch einmal ganz anders zugegangen ist. Bitte noch einmal weiterschalten. Und zwar ist es im Alten Testament so gewesen, dass der Geist Gottes nur sporadisch auf Menschen gekommen ist. Nur für eine gewisse Zeit oder nur für eine bestimmte Aufgabe und nicht ständig bei ihnen, auf ihnen gewesen ist. Wir wissen das zum Beispiel aus dem Buch der Richter, was ja auch noch relativ am Anfang der Bibel kommt, wo die Israeliten, das Volk Israel, immer wieder Gott untreu wird und er immer wieder sogenannte Richter schickt, sogenannte Befreier, die dann auch, da lesen wir es immer wieder mal, mit dem Geist Gottes, oder wo der Geist Gottes auf sie kam. In Kapitel 3 ist es ein Othniel, der sagt uns auch nichts, ne? Gideon ist dann vielleicht schon ein bisschen bekannter. Das ist der, der mit seinen 300 Männchen dann 135.000 midianitische feindliche Soldaten in die Flucht geschlagen hat und sie besiegt hat und Israel damit befreit hat. Oder auch Simson. Ja, das war ja ein Halodrie, wie es nur geht. Ja, der hat ja Dinge gemacht, das geht auf keine Kuhhaut. Der über die Stränge geschlagen, wo es nur geht. Aber der Geist Gottes kam auf ihn und er bekam übernatürliche Kraft und hat die Philister, die Feinde Israels, besiegt und dort immer wieder dann auch Befreiung für das Volk Israel machen können. Saul, den Gott zum ersten König für Israel bestimmt hatte, auch auf ihn kommt der Geist Gottes, als er noch nicht König war. Und das wirkte sich bei ihm so aus, dass er in Trance geriet, in Ekstase, in Begeisterung und geweissagt hat. Und dass Leute gefragt haben, ist er jetzt auch unter die Propheten gekommen? Das hätten wir doch von ihm nie gedacht und der gehört auch gar nicht zum richtigen Stamm. Und später wird von ihm gesagt, da wich der Geist Gottes von Saul. Er ging wieder weg, nur für eine bestimmte Zeit. David hat den Geist Gottes bekommen. Und gerade am Mittwoch haben wir beim Gemeindegebet im Psalm 51 gelesen von David, wo er sich seiner Sünde des Ehebruchs bewusst ist und diese Sünde und Schuld vor Gott bringt und ihn dann aber bittet, bitte nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Er wusste, dass er was falsch gemacht hatte, er wusste aber auch, dass der Geist Gottes auf ihm ruhte und bei ihm war und ihm auch geholfen hat. Im Alten Testament nur sporadisch, nur auf eine gewisse Zeit, nur für eine bestimmte Aufgabe. Und im Neuen Testament, da ist es dann Jesus, der zu seinen Jüngern sagt, als er sich von ihnen verabschiedet, bevor er in den Himmel auffährt, ihr sollt mit Heiligem Geist getauft werden. Und kurz danach lesen wir in Apostelgeschichte 2 die Begebenheit, was sich an Pfingsten zugetragen hat. Und alle Jesus-Nachfolger wurden mit Heiligem Geist erfüllt. Paulus, den wir ja auch schon erwähnt hatten hier, der auch viele Briefe geschrieben hat an die neuen Gemeinden, die da entstanden sind. Und der hat das dann auch so ein bisschen erklärt und er hat gesagt im Römerbrief, dass der Heilige Geist in jedem Menschen, der gläubig geworden ist an Jesus Christus, wohnt. Und wenn ich irgendwo wohne, dann bin ich nicht nur kurze Zeit und dann wieder weg, sondern er wohnt dort. Und später beschreibt er das noch im 1. Korintherbrief, in dem 2. Korintherbrief, dass der Heilige Geist die Garantie ist, die Sicherheit, ein Unterpfand dafür, dass wir wirklich zu Jesus Christus gehören. Und das gibt uns eben diese Gewissheit, dass wir das so machen können. Und wir haben den Heiligen Geist jetzt ständig in uns. Das ist der Unterschied aus unserer heutigen Sichtweise, wo wir auf das Neue Testament zurückblicken. Und das ist anders als im Alten Testament. Deswegen ist das so bemerkenswert, dass das hier besteht, dass der Bezalel mit dem Geist Gottes erfüllt ist. Haben wir jetzt aber den Geist Gottes, den Heiligen Geist, ständig in uns. Und er befähigt uns genauso, wie er das damals mit Bezalel gemacht hat. Und das ist dann der dritte Punkt. Bezalel war außerordentlich begabt von Gott. Und Gott hatte ihn nicht nur mit dem Geist Gottes erfüllt, sondern auch mit Weisheit, mit Verstand, mit Erkenntnis und mit Geschicklichkeit, ganz verschiedene Kunstwerke sich auszudenken und sie dann auch umzusetzen, sich auszuführen. Ja. Das, was Jonas von seinem Opa erzählt hat, von John, der hat da nicht eine große architektonische Zeichnung gemacht und dann in 3D und auf Millimeterpapier und ich weiß nicht was noch alles, sondern er konnte sich da was ausdenken und er konnte das auch umsetzen und er konnte ihn mit ganz verschiedenen Werkstoffen umgehen. Ne? Gold, Silber, Bronze, ja, nicht Olympia. Ja, sondern mit diesen Werkstoffen hat der Bezalel umgehen können, auch mit Edelsteinen, mit Holz, mit verschiedenen Tüchern und Stoffen, mit Leder. Und er konnte dann ganz unterschiedliche Geräte und Gegenstände daraus herstellen. So begabt hatte Gott den Bezalel. Und diese besonderen Begabungen, die kennen wir auch im Neuen Testament. Denn dort ist der Heilige Geist zuständig dafür. Und wiederum ist es Paulus, der im 1. Korintherbrief in Kapitel 12 dann auch vieles dazu schreibt für diese außerordentliche Begabung. Und in 1. Korinther 12 werden vor allem zwei Dinge wichtig. Nämlich das erste ist, dass es der Heilige Geist ist, der diese Begabungen wirkt in uns und sie auch zuteilt, so wie er will, nicht wie ich will. Ich würde auch gerne ein Klavier spielen können, ich würde auch gerne singen können, ich würde auch gerne einen Nagel in ein Brett oder an die Wand schlagen können und ich würde dann auch noch, uns fallen da 1000 Dinge ein, vermute ich mal. Ja? Und doch ist das aber, es ist nicht unser Wunschkonzert, sondern der Heilige Geist, der teilt das zu, wie er das will und wie er das für richtig hält. Und das Zweite ist, diese Gaben sind zum allgemeinen Nutzen verliehen. Die sollen eingesetzt werden, wo alle etwas davon haben. Bei Bezalel, in seinem Volk, bei uns heute in der Gemeinde. Zum Nutzen der Gemeinde sind diese besonderen Gaben gegeben worden. Das ist der Platz, an dem unsere Gaben eingebracht werden sollen. So wie der Bezalel das eben damals gemacht hat, wo es auch zum, ist das schon das erste Schulkind hier? Oder ja, ein paar Jahre noch, ja. Wo Bezalel dann auch für das Wohl des Volkes seine Arbeit tun sollte, weil er eben dieses Offenbarungszelt, diese Stiftshütte gebaut hatte. Und diese Stiftshütte hat, wo Gott selber gesagt hat, das ist der Ort, wo ich unter dem Volk Israel wohnen will. Die Anwesenheit Gottes selbst im Lager. Und dafür sollte der Bezalel die Wohnung bauen. Und daher dann eben auch eine ganz wichtige Aufgabe, die er für alle gemacht hat. Weißt du, welche Gaben du hast? Welche besonderen Fähigkeiten? Wie bringst du sie in der Gemeinde ein? Wir hatten ja auch schon mal einen Gabentest gemacht, auch in der Gemeinde. Ich glaube, es war auch auf der letzten Gemeindefreizeit, wo wir uns auch darüber Gedanken gemacht hatten, das zu machen. Es gibt verschiedene Gabentests. Ich habe, glaube ich, schon 3 oder 4 Mal so einen Gabentest gemacht und wurde dann bestätigt in dem, was so herauskam. Das waren im Besonderen 3 Dinge. Organisation, Lehre und Leitung. Und jetzt könnt ihr beurteilen, macht der Heinz was draus? Wegen dieser Organisationsgabe wurde ich gebeten, den Vorsitz des Vereinsvorstandes zu übernehmen. Zusammen mit Harry machen wir das jetzt. Ich stehe heute hier und lehre. Punkt 2. Und ich durfte auch lange Zeit eben hier in der Leitung sein, in der geistlichen Leitungsverantwortung. Und das, was ich jetzt nicht mehr in der Gemeinde mache, darf ich übergemeindlich machen. In unserem Gemeindeverband, in der AMBD oder auch in der Evangelischen Allianz hier in Bielefeld, direkt vor Ort. Gott, da hat mich begabt und ich darf das einsetzen. Und dafür bin ich ihm dankbar. Weißt du deine Gaben und setzt du sie ein zum allgemeinen Nutzen. Dass die besonderen Gaben, Begabungen jetzt auch kein Selbstzweck sind, sondern zum allgemeinen Nutzen eben auch der Gemeinde oder des Volkes Gottes eingesetzt werden sollen, das bringt uns jetzt zum nächsten Punkt, Punkt 4. Und zwar ist das das Arbeiten mit und in einem Team. Bezalel muss diese Aufgabe, diese große Aufgabe, nicht allein machen. Gott stellt ihm jemanden zur Seite, einen Partner sozusagen, den Oholiab, und auch noch weitere andere künstlerisch begabte Leute und Handwerker, die auch helfen sollen, um diese große Aufgabe dann auch auszuführen. Und das war dann ja auch dringend nötig. Und überhaupt, bitte noch einmal weiterschalten, ist es auch so, dass Gott keine Einzelkämpfer haben will. Gott will keine Einzelkämpfer haben. Vielleicht haben wir das in verschiedenen Missionssituationen mal oder wo das dann nicht anders möglich ist, dass dann auch Einzelkämpfer tatsächlich unterwegs sind, auch für das Wort Gottes. Aber im Prinzip will Gott nicht, dass wir alleine uns abmühen und abstrampeln, sondern er will da mehr in einem Team, in einem Teamwork, in Teamarbeit zusammen sein. Schon als er Adam gemacht hatte, ganz am Anfang der Bibel, da hat er ganz schnell gemerkt, das ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und er hat ihm Eva dazugegeben. Mose, als er berufen wurde, dann eben, als Gott durch diesen brennenden Busch oder aus dem brennenden Busch heraus zu ihm sprach, und der hat sich mit Händen und Füßen gewehrt, ich will das nicht, ich kann das nicht, lass mich in Ruhe damit. Und er sagt, Mose, halt den Ball flach. Ich habe deinen Bruder Aaron doch schon längst losgeschickt, der ist auf dem Weg zu dir. Und der wird deine Schwächen ausgleichen und deine Stärken noch bestärken. Und so sind die beiden dann zusammen vor den Pharao getreten, Mose und Aaron. Paulus und Barnabas, die waren gemeinsam im Dienst, als sie berufen wurden für einen noch viel größeren Dienst, für diesen Missionsdienst, durch den sie das Wort Gottes dann durch einen Großteil der damals bekannten Welt dann getragen haben und so dafür gesorgt haben, dass sich das Christentum ausgebreitet hat. Jesus hat auch nicht nur einen bestellt oder einen in seine Nachfolge gerufen und dich werde ich jetzt ausbilden und du wirst dann später eben meine Aufgabe oder meinen Dienst, meine Ausrichtung fortführen, sondern er hat gleich 12 Jünger genommen, auch ein ganzes Team. Was das für ein Haufen war, das wissen wir ja auch, ne? Dass es gar nicht so schwierig war, die immer zu managen und anzuleiten. Und wenn wir dann später in den Kontext gehen, wo es um Gemeinde geht und wo es auch um die Leitung der Gemeinde geht, dann wird von den Ältesten immer in der Mehrzahl gesprochen. Es ist nicht ein Ältester, sondern es sind immer mehrere, die dann eben auch in der Gemeinde verantwortlich sind. Gott will keine Einzelkämpfer, weil man gemeinsam immer stärker ist. Auch wenn es nicht immer einfach ist, ne, so mit den anderen Leuten aus dem Team dann klarzukommen oder zusammenzuarbeiten, und manchmal muss man sich da ja wirklich zusammenraufen, dann wird am Ende definitiv ein besseres Ergebnis stehen. Deshalb eben arbeiten mit und in einem Team. Und dann haben, jetzt kommen wir jetzt auch endlich zum fünften und letzten Punkt, ihr habt es gleich geschafft, dann haben sie noch eine ganz besondere Begabung bekommen, nämlich die Gabe, andere zu unterweisen. Wir haben ja einige, die haben gerade die Schule beendet, andere sind noch mittendrin. Bei mir ist die Schulzeit schon lange zurück, aber wenn ihr da mal zurückdenkt und da fallen euch so ein paar Lehrer ein, da sagt ihr, der war so schwierig, der hat uns zugetextet und der hat dies gewusst und der wusste das und der wusste dies und der wusste jenes und so viel, aber ich habe nichts kapiert. Der konnte es dir nicht beibringen. Und dann war da eine Lehrerin, vielleicht auch ein Lehrer, keine Ahnung, und da war da eine Lehrerin und bei der hast du gemerkt, sobald die nur den Mund aufgemacht hat und sie hat dir dann den Unterrichtsstoff erklärt und du hast, ja, darum geht's. Und du hast verstanden, was sie wollte. Also es gibt Lehrer, die konnten es nicht und andere, die hatten es einfach drauf. Kennst du das? So, ganz zögerliches Kopfschütteln nur hier oder Nicken. Aber ich glaube, das kommt uns gar nicht so unbekannt vor. Ne? Und solche Leute, die es einfach drauf hatten, die anderen zeigen konnten, wie es geht und sie dort mit hineinnehmen konnten, solche Leute waren Bezalel und Oholiab. Und solche Leute, die wünsche ich mir für jede Gemeinde. Die wünsche ich mir auch für unsere Gemeinde. Leute, die da sind, Mitarbeiter, Leiter, die es verstehen, andere mitzunehmen. Andere zu begeistern, Jesus nachzufolgen. Anderen zu helfen, ihre Aufgabe wahrzunehmen. Und sie dabei begleiten und ihnen einfach zu helfen, dass sie eben das lernen, wofür sie begabt sind. Und das dann vielleicht auch sogar noch weitergeben können. Paulus sagte zu seinem Mitarbeiter Timotheus, und was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Also das soll immer weitergehen. Und deswegen hoffe ich und denke ich auch, dass wir auch hier bei uns in der Gemeinde Menschen haben, die diese Gabe haben, andere zu unterweisen und ihnen zu zeigen, wie es geht, wie man mit Jesus leben kann und wie man dann auch in seinem Dienst dann auch weitergehen kann und dann dort eben auch dranbleiben kann. 5 Merkmale haben wir hier, die uns bei Bezalel hängen bleiben oder die uns da aufgefallen sind. Er wurde namentlich berufen, er wurde mit dem Geist Gottes erfüllt, er war außerordentlich begabt, er sollte mit und in einem Team arbeiten und er hatte die Begabung, andere zu unterweisen. Findest du dich da irgendwo wieder? An welchem Punkt stehst du? Gibt es da noch etwas, wo du nochmal drüber nachdenken musst? Wo du vielleicht auch nochmal Klarheit haben willst? Dann nutze doch auch diese Woche, die wir jetzt vor uns haben, auch dafür und bringe das im Gebet auch vor Gott, dass er dir dann da auch eine Antwort gibt. Vielleicht tut es auch gut, dich mit jemandem auszutauschen darüber. Dann such auch durchaus von dir selbst das Gespräch, damit du dann eben mit jemandem darüber nachdenken kannst. Wenn du denkst, oh nee, das ist für mich, entweder spricht mich das gar nicht an oder naja, das ein oder andere, aber es ist für mich eigentlich schon klar, dann wünsche ich mir für dich aber, dass wenn du in der Bibel liest und dann über Personen stößt oder auf Namen stößt, oh, den habe ich auch noch nie gehört, obwohl ich schon 3-mal die Bibel durchgelesen habe und erinnere und du dann doch Freude hast, dich dann auch mal ein bisschen intensiver mit bestimmten Personen zu beschäftigen, um dann auch einfach zu sehen, was kann ich davon lernen, wie geht das dann da weiter. Vor 2 Wochen bin ich beim Sola-Gebetsabend gewesen. Dort war der Aufbau schon zum allergrößten Teil getan, 2 Tage bevor dann das Teamsola losgegangen ist und ich wurde gebeten, dort die Andacht zu halten und wir können das ruhig noch drauflassen, wenn das geht. Dachte dann auch, wenn ich dann zu den Mitarbeitern spreche, dann möchte ich sie auch ermutigen. Und ich habe ihnen dann ähnliche Dinge wie heute Morgen dann hier, nicht ganz so ausführlich, dann auch weitergegeben, weil ich vieles davon sehe, was dann auch bei Sola gerade auch passiert. Irgendjemand hat die mal angesprochen, willst du nicht mitarbeiten hier bei Sola? Ja, oder Gott selbst hat die vielleicht auch angesprochen. Oder sind selbst auch Teilnehmer gewesen und sind dann jetzt eben auch Mitarbeiter dabei. Wenn sie ein Kind Gottes sind, sind sie mit dem Geist Gottes erfüllt. Sie sind begabt. Und Sola ist eine großartige Möglichkeit, auch herauszufinden, in welchem Bereich denn? Bin ich eher der Handwerker, dann gehe ich zu den Springern. Bin ich eher derjenige, der mit den Kindern gut kann, dann bin ich auch als Gruppenleiter dabei. Oder helfe ich auch gerne in der Küche mit und sorge für das leibliche Wohl. Also ganz unterschiedlich, wo man sich überall dann auch so ein bisschen ausprobieren kann. Und man arbeitet natürlich auch nicht alleine, sondern mit anderen zusammen. Und das kann ja auch schon mal wirklich eine Herausforderung sein. Und das System, was dann bei Sola auch greift, ist auch, dass sie schon immer gucken, gibt es dort welche, auch von den Teilnehmern schon, die wir so heranführen können in die Mitarbeit. Deswegen kommt zuerst die Teenswoche und dann gucken die Mitarbeiter schon, ist da jemand, den wir fragen könnten, ob er in der Kidswoche mithelfen will. Und dann wird ihnen auch beigebracht, wie sie das machen können. Und so sind sie auch begabt, andere zu unterweisen. Und das passt eben nicht nur auf Sola, das passt, denke ich, auch auf Gemeinde, dass wir auch so miteinander arbeiten können. Und wenn das kommt, dann hat das Auswirkungen. Wenn wir das berücksichtigen oder wenn wir das leben, ohne dass wir jetzt jedes Mal an Bezalel denken müssen, dann hat das Auswirkungen. Von Sola Auswirkungen im persönlichen Leben der Mitarbeiter und auch in ihrem Umfeld. Das hat Auswirkungen im Leben der Teilnehmer, egal ob bei den Teens oder bei den Kids. Und das hat auch Auswirkungen in den Gemeinden. Wenn die Mitarbeiter zurückkommen und gewohnt sind, mit anzupacken, ihre Gaben näher kennengelernt haben und dann auch wissen, wo kann ich mich auch in der Gemeinde einbringen, und ich arbeite gerne mit und mache das. Und dann ist man gemeinsam unterwegs. Bezalel hatte die Aufgabe, die Stiftshütte zu bauen. Und Gott hat ihn dafür begabt. Als Gemeinde haben wir die Aufgabe, Jesus von ganzem Herzen zu lieben und ihm zu dienen und unseren Nächsten zu lieben, die Menschen zu lieben und ihnen zu dienen und ihnen von Jesus weiterzusagen. Und auch für diese Aufgabe hat Gott uns begabt und ausgestattet. Erfüllen wir sie? Amen.